Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Die Vorträge auf dem Sommersession 2015 beginnt Christoph Hatlapa mit einem Beispiel aus dem Hikigan Roku, Fall Nummer 43. Tosans, weder Hitze noch Kälte. Dort heißt es: Ein Mönch fragte Tosan: Kälte und Hitze überfallen uns. Wie können wir ihnen entgehen? Tosan sagte: Geh dorthin, wo es weder Hitze noch Kälte gibt. Der Mönch fragte: Wo ist aber dieser Ort, wo es weder Hitze noch Kälte gibt? Tosan antwortete: Wenn es kalt ist, friere so, dass es dich vollständig tötet. Wenn es heiß ist, lass dich von der Hitze zu Tode kochen. Auf dieses Koan wurde vom japanischen Meister Kaizen Joki angespielt, als er in seinem brennenden Kloster dem Tod entgegensah. Ende des 16. Jahrhunderts wurde der Zen-Tempel Irinji mitsamt den Mönchen darin vom machtgierigen General Nobunaga niedergebrannt, weil die Mönche einem Gegner des Generals die Beerdigung gegönnt hatten. Wie es heißt, starb der Zen-Meister Kaizen Joki in den Flammen, indem er aus dem Hikigan Roku zitierte und seinen Mönchen sagte: Wer im tiefen Samadhi verweile, für den wehe auch im Feuer noch eine kühle Brise. In den Flammen auf dem Scheiterhaufen starb auch, heute vor 600 Jahren, der christliche Theologe und Reformator Jan Hus, der 100 Jahre vor Luther die nach ihm benannte Bewegung der Hussiten auslöste. Jan Hus, so Christoph Hatlapa,
der trat für nichts weniger ein als für die Gewissensfreiheit und für den Dienst an der Wahrheit und für Bescheidenheit. Und Bescheidenheit, für Bescheidenheit einzutreten, für Bescheidenheit der Leute, die unbescheiden leben, das war schon damals ein mehr oder weniger wenig gewertschätzter Akt. Wir haben heute eine ähnliche Situation. Jetzt läuft das nicht mehr so mit Kirche und so weiter. Jetzt läuft das mehr so mit Euros und entsprechenden politischen Auseinandersetzungen, beispielsweise zwischen Tsipras und der EU. Und da hat sich übrigens die griechische Bevölkerung gestern mit 61% für ein Nein zu den Sparplänen der Troika entschieden. Was das jetzt für Europa heißen wird, wissen wir noch nicht. Aber eins ist klar, der Tsipras lebt gefährlich. Solche Machenschaften, solche Volkstümeleien und so weiter auf Kosten der Mächtigen und Reichen, die werden nicht so ohne weiteres gewertschätzt. Ja? Und so ist es mit Jan Hus auch gewesen. Er war in gewisser Weise ein Mann des Volkes und er stand zu seiner Wahrheit und er wurde verraten. Er ist nach Konstanz zu diesem Konzil gegangen, um in eine Disputation einzutreten und hatte gesagt: Wenn es euch gelingt, die Wahrheit meiner Lehre zu widerlegen, dann bin ich bereit zu widerrufen. Aber wenn es euch nicht gelingt, meine Lehre zu widerlegen, dann stehe ich dafür ein. Und der König Sigismund, ein Deutscher, dem es letzten Endes um die Festigung seiner politischen Macht in Böhmen ging, der hatte dem Jan Hus freies Geleit zu diesem Konstanzer Konzil zugesagt. Die Zeit war, was die Kirche anging, eine gewisse Zeit der Wirren, weil es gab drei Papstkandidaten, die sich gegenseitig da in Acht und Bann gesteckt haben. Und von dem einen Papstkandidaten hatte der Jan Hus auch eine Zusicherung, dass er da unbeschadet hinkommen könnte. Aber der wurde in der Zeit dann noch schnell selber eingekerkert. Ja. Kurz und gut, das Kardinalskollegium, dieses Konzil war zu der Zeit, das Konstanzer Konzil war zu der damaligen Zeit die höchste Machtinstanz der Kirche, weil der Papst, den gab es da halt gerade nicht. Ja. Der Jan Hus hatte einen Lehrstuhl für Philosophie und war gleichzeitig auch ein katholischer Priester. Und er hat sich also in seinen Lehrreden total eingesetzt für Integrität, für Bescheidenheit, für Enthierarchisierung der Kirche. Er sagte, jeder steht, er vertrat, dass die Bibel die einzige Quelle der Wahrheit ist und dass die in der jeweiligen Volkssprache lesbar sein sollte. Damals war ja die nur in lateinischer Sprache oder griechischer Sprache zugänglich. Er selber hat sich auch um eine Übersetzung ins Tschechische verdient gemacht. Und er trat dafür ein, dass der Klerus bestraft werden sollte für die ganzen Sachen wie Ablasshandel und die lebten da, die Kirchenoberen lebten zu der damaligen Zeit ein frivoles und sagen wir mal feudales Leben, ganz ungehemmt, und das einfache Volk sollte dafür zahlen und so. Und Jan Hus trat eben dafür ein, dass der Ablasshandel eingestellt wurde und dass die Leute, die die Kirche, in der Kirche irgendwas zu sagen haben, dass die entweder bußfertig sind oder von ihren Ämtern zurücktreten oder eben der Lehre Christi unmittelbar Ausdruck geben durch einen bescheidenen Lebenswandel, wie Christus selber den vorgelebt hat. Geistig stand er auch unter dem Einfluss von John Wycliffe. Das war ein englischer Theologe, der so 1375 ungefähr gelebt hat. Und zu der damaligen Zeit war eine Verbindung zwischen England und Böhmen gerade en vogue, weil Richard III. Eine böhmische Prinzessin geheiratet hatte. Ja. Und dadurch fand auch so ein geistiger Austausch statt. Und dadurch waren auch die Schriften von Wycliffe nach Prag gekommen. Die Universitätssprache in Prag war Deutsch, ne? Karls-Universität. Die Oberschicht in Prag war auch Deutsch. Der König von Böhmen war auch Deutscher. Und der Jan Hus hat mit seiner Lehre von der Wahrhaftigkeit und von der Integrität und von der Gewissensfreiheit hat er natürlich auch eine Lanze gebrochen für die tschechische Mehrheitsbevölkerung. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Tschechische überhaupt in Schriftform verfasst wurde. Ähnlich so wie Luther, Goethe und andere dazu beigetragen haben, dass das Deutsche überhaupt als Schriftsprache so zur Entstehung kam. So hat der Jan Hus da große Verdienste gehabt. Und er lehnte das Priesterzölibat ab, weil das sowieso alles verloren war. Ja, und war gegen Reliquienverehrung und so weiter. Und dieser John Wycliffe, der hatte einen gewissen Einfluss, weil England wehrte sich damals schon gegen die Abgaben, die die katholische Kirche verlangte. Und in, was weiß ich, Antwerpen oder sonst wo wurde prozessiert, sozusagen Vorläufer des Internationalen Gerichtshofs. Da hat dieser John Wycliffe den König von England vertreten im Prozess gegen den Papst und gegen die Ansprüche der Kirche auf Zahlung. Schon damals ging es um Geld, ja. Und es fand in Brügge statt. Tut mir leid, habe ich eben falsch gesagt. Also, war in Belgien. Ich möchte nur daran erinnern, dass damals auch schon die Andersdenkenden schwer verfolgt wurden und der freie Geist irgendwie nicht so sehr beliebt war. Und wie gesagt, der Jan Hus, der ließ sich da dieses freie Geleit zusichern, ging dann hin nach Konstanz und 3 Wochen durfte er noch auftreten und reden und dann haben sie ihn gekascht und in irgendeiner Burg da eingekerkert. Unter schlimmsten Bedingungen wurde er da im Kerker gehalten, tagsüber gefesselt. Nachts musste er sich irgendwo direkt über die Kloake legen. Also weil es schlimme Zustände, ja. Und trotzdem hat er seinen aufrechten Geist nicht aufgegeben und schließlich wurde der Scheiterhaufen um ihn herum errichtet und er wurde eben aufgefordert, seine Lehre zu widerrufen. Die Schriften von Wycliffe, die waren in Prag schon alle von der Kirche konfisziert worden und die wurden verbrannt und bei Jan Hus war es so, dass in den Scheiterhaufen auch seine ganzen Bücher mit reingetan wurden. Und er selber hat dazu gesagt, dass er froh ist, dass die Kirchenoberen seine Schriften, in denen er eben den Zustand der Kirche beklagt hat damals, dass die seine Schriften umso intensiver gelesen haben, vermutlich mehr als das Evangelium, ja, um irgendetwas zu finden, was sie ihnen am Zeuge flicken konnten. Und ihm wird die Legende sagt ihm nach, dass er am Tag seiner Verbrennung gesagt hat, ihr werdet eine Gans braten und aus der Asche wird ein Schwan auferstehen. So ein berühmter Satz von ihm. Und man kann sagen, er hat recht behalten, denn kaum war er verbrannt, dann kam dieser Ansturm und diese ganzen Aufstände der Hussiten und im Grunde genommen war es der Startschuss zur Reformation. Der erste Prager Fenstersturz, der zweite Prager Fenstersturz, wisst ihr ja, war das 1614 oder so, da einige Jahrhunderte später. Damit begann der 30-jährige Krieg, auch ein Krieg um Religion und Religionsfreiheit, aber natürlich auch um Fründe und Macht und so weiter. Ich finde, das ist wichtig, dass wir uns an diesen Mann erinnern. Und dieser Satz, den jetzt der berühmte Abt da gesagt hat, für den, der im Samadhi ist, weht auch im Feuer noch ein kühler Wind, da könnte man sagen, in Abwandlung für Jan Hus, ja, für den, der auf dem Scheiterhaufen steht und in der Wahrheit ist, gibt es noch eine kühlende Gnade, die ihn aufrecht bleiben lässt. Denn noch während die Flammen da an ihm züngelten, hat der Feldmarschall, der die Fackel an seinen Scheiterhaufen gelegt hat, ihn noch zugerufen, komm, widerruf doch noch, dann kommst du hier raus und so. Aber der war standhaft und hat gesagt, keinen Millimeter. Ja. Ich finde, das ist wert, wo das jetzt 600 Jahre her ist, dass wir uns an ihn erinnern und das, was es bedeutet, eben für Wahrheit einzutreten. Irgendwo wird das auch Thema immer für uns in unserem Leben. Ja? Und irgendwo gibt es Situationen, wo man bei der Wahrheit bleiben muss, auch wenn es einem zum Nachteil gereicht. Also dieser König Sigismund, der hat sich ja als Pflaume erwiesen, der wurde von zwei katholischen Lehrern sofort bedrängt und die haben ihm gedroht, dass er seine Macht da in Böhmen verlieren wird, wenn er diesen Geleitbrief aufrechterhält zugunsten von Jan Hus, und der ist dann eingeknickt und dann nahm da das Schicksal seinen Lauf. Ich persönlich erinnere mich an eine Situation in meiner Anwaltszeit. In meinem ersten Anwaltsbüro, da hatten wir so verschiedene Grundsätze, so ethische Grundsätze, was wir nun übernehmen an Mandaten und was wir nicht übernehmen. Und wir hatten so eine kurze Formel, also wir vertreten keine Vermieter, wir vertreten keine Arbeitgeber und wir vertreten keine Vergewaltiger. Ne? Und dieser Maxime sind wir auch treu geblieben. Also verschiedene Vermieter habe ich nach Hause geschickt, die mich beauftragen wollten, ihre Mieter rauszuklagen. Und verschiedene Arbeitgeber desselbigen gleichen. Und ich weiß noch, dass ich mal nach Lingen in den Knast gefahren bin. Da war ich wegen einer Drogensache, den habe ich da irgendwie vertreten. Und da hatte mir ein anderes Mandat dazu geschanzt. Das hatte auch was mit Drogen zu tun, aber gleichzeitig hatte es auch, war das verbunden mit dem Vorwurf der sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung. Und damals habe ich dem schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich da vertreten kann. Auf jeden Fall bin ich zu der Person gefahren, die da irgendwie betroffen war. Und eine Frau Judas hat mit ihr gesprochen und die hat mir dann Umstände erzählt, wo mir sofort klar war, also ich vertrete den auf keinen Fall. Und gleichzeitig begegne ich da auf dem Flur zu ihrer Wohnung so einen Oberdrogi und Dealer, den ich schon lange vertreten hatte, ein bisschen Rüdiger, und der rief mir dann zu, hallo, komm doch rein, wir sitzen hier gerade so gemütlich zusammen. Ja, und dann steckte ich da meine Nase in das Nachbarzimmer rein. Da war die längerische Drogenszene versammelt und rollten gerade die Haschischkugeln in Haschischöl getaucht zwischen ihnen, und allein von dem Rauch, der da herrschte, musste ich schon aufpassen, dass die auf der Stelle stoned war. Ich bin ja da raus und gesagt, tschüss noch so, bin wieder raus und dann mit meinem Lader da nach Hause gefahren, und unterwegs habe ich ja gedacht, mein Gott, also das ist ja wirklich ein Wahnsinnszeug, was die sich da reinpfeifen. Ich bin also so halbwegs sicher nach Hause gekommen. Zwischendurch war ich in der Verfassung, dass irgendwie sich mein Steuerrad so total warm und heiß anfühlt. Ich traute mich das kaum anzufassen, weil von der Heizung, die da, Heißluft, die da rauskam, kam es mir so vor, und außerdem kam ich mir so schnell vor, wurde aber ständig von LKWs überholt und so. Es war eine pikante Fahrt. Und ich bin da, als wir schließlich zu Hause ankamen, habe ich drei Kreuze gemacht, meine damals noch kleine Tochter Anna in den Arm geschlossen und war froh, dass der Heine wieder zurückgekommen war. Naja, und also in meiner Anwaltszeit, als ich umgezogen war in mein neues Büro, gab es einen neuen Fall, der mir angetragen wurde. Und zwar hatte ich einen Nachbarn, Reinhard. Ich wohnte seinerzeit in Bremen in der Gleimstraße neben dem Frauenbuchladen. Das war sowieso so ein etwas heikler Wohnort, weil meine Frau Mechthild war eine Oberaktivistin in der Frauenszene. Und gleichzeitig haben wir damals genutzt, dass man ja sich persönlich weiterentwickeln konnte mit Hilfe von tiefen psychologischen Maßnahmen. Und sie gehörte zu dem erlauchten Kreis, die bei Jack Ehling Marathons mitmachten. Ich war damals noch nicht so weit. Und eines Tages kam sie aus dem Marathon zurück und da wurde auch körperlich irgendwie miteinander umgegangen. Jedenfalls hatte sie so ein Pfeilchen. Ja. Und ich ging also vom Supermarkt, die gemeinsame Einkaufstasche tragend, da durch die Friedrichstraße, wie die heißt, ja, der die Gleimstraße abgeht, so auf Höhe des Frauenbuchladens, ja. Und alle stürzten natürlich raus, ja, fingen schon an, mich zu umzingeln und so. Und Mechthild sagte dann, nein, er war es nicht, ganz bestimmt nicht. Ich sag's euch, er hat damit nichts zu tun. Und dann sagten die so ganz höhnisch, ja, das sagen die Frauen alle. Und klar war, also ich war der Missetäter, ja. Es war sehr, sehr schwierig, diesen Eindruck zu widerlegen, dieses Vorurteil. Ja. Da konntest du sagen, nee, war ich nicht. Was jedes Wort, was du in dem Zusammenhang gesagt hast, das konnte ganz leicht gegen dich verwendet werden. Naja, und nun, diesem Vorgang folgte nun noch eine Krönung, nämlich dieser Reinhard, das war ein Mann, der eigentlich auch eine frauenfreundliche Gesinnung pflegte und selber eine Freundin hatte, die in der Frauenbewegung aktiv war. Und der wohnte unter dem Frauenbuchladen. Ja? Und ich wohnte irgendwie zwei Häuser weiter neben dem Frauenbuchladen. Kurz und gut, dieser Reinhard Zimmermann, Reinhard, der kam also eines Nachmittags zu mir ins Haus, ja, und sagte, Christoph, du musst mir unbedingt helfen, ich werde hier gelyncht. In der Notrufgruppe gibt es eine Österreicherin, die seit einigen Wochen hier in Bremen ist und die sich im Frauenhaus gemeldet hat, um da aktiv zu sein. Und die Frau hat mich beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben, ja. Die Sache stimmt nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das war nun also so ein Vorwurf. Ich kannte den Mann und habe ihm das nicht zugetraut, ja. Aber ich habe jetzt erstmal versucht, mit meinen Mitteln irgendwie zu recherchieren. Habe also mit der Frau gesprochen und dann habe ich mit Mäcki gesprochen, meiner Frau, was die dazu meint, ja, und die sagte, na, ich weiß nicht, ich glaube, du musst ihn vertreten, ja. Wenn er zu so einem normalen bürgerlichen Anwalt geht, das nützt dir gar nichts, ja. Der vertritt ihn da und womöglich wird er freigesprochen, aber es nützt sie nicht. Es muss ein Szeneanwalt sein. Und hat mich darin bestärkt, das Mandat zu übernehmen. Ich war eigentlich, hätte ich es lieber nicht gemacht, ja, aber ich dachte, also, wenn etwas zur Rehabilitierung da beiträgt, dann wenn ich das mache, ja. Gut, also habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe die Frau interviewt, ich habe ihn lange interviewt, ich habe seine Freundin interviewt. Es stellte sich heraus, seine Freundin war für 14 Tage nach Berlin gegangen und er hatte mit dieser Neuzugang aus Österreich da so eine One-Night-Stand, ja. Und die hatte sich gehofft, dass daraus mehr würde und er hat das aber abgelehnt. Da gab es so einen merkwürdigen Vergewaltigungsbegriff in der damaligen Frauenszene. Danach konnte auch, wenn man sich eingelassen hatte auf jemand, ja, und mit dem geschlafen hat, wenn das nachträglich, weil die Erwartungen, die daran geknüpft wurden, sich als unfreiwillig herausstellte, konnte das als Vergewaltigung definiert werden. Es war so eine merkwürdige Szene-Definition von Vergewaltigung. Kurz und gut, diese Frau hat den also angezeigt und ich habe nun in meiner Not zur Astrologie Zuflucht genommen und mir die Horoskope von den beiden geholt und da konnte man sehen, da gab es eine Konstellation, die das irgendwie so deutlich machte, warum das zu so einer merkwürdigen Kollision da kommen musste, aber dass die also eine Vergewaltigung im Rechtssinne da nicht vorliegen konnte. Also habe ich mich entschlossen, das Mandat zu übernehmen und die Folgen für mich waren in gewisser Weise verheerend. Also mein Büro wurde demoliert mit schwarzen Sachen. Überall im Bremer Viertel, wo irgendeine Wand frei war, stand der merkwürdige Schüttelreim: Linker Anwalt Hattlerpaar verteidigt Vergewaltiger. Ja, man konnte kaum aus dem Haus gehen, ohne dass all diese Sprüche da an. Die Szene wendete sich von mir ab und ich musste mir also auch neue Auftraggeber suchen. Und also ich hatte nicht die Scherereien wegen der Übernahme dieses Mandats. Und es hat auch nichts genützt, dass der freigesprochen wurde und dass die Berufung von denen nichts gebracht hat. Ja, also es war irgendwie, ich hatte die Vorurteile der Szene mit einem Schlag gegen mich und es hatte insofern etwas für den Mann Positives, als dieser Lynchaufruf in Flugblättern, der wurde wirklich gehetzt, ja, der traute sich nicht mehr nach Hause, dass der dann, dass man da so Leute fand, die so sagten, naja, wenn der Hattlerpaar den vertritt, dann kann es nicht so ganz so gewesen sein, wie das auf diesen Flugblättern behauptet wird. Sonst hätte das es nicht übernommen. Trotzdem, es nützte mir nichts. Und es war für mich der Fall meines Rechtsanwaltslebens, der mir gezeigt hatte, manchmal muss man für die Wahrheit gehen, und wenn alles Mögliche um Ohren fliegt, ja, dass du bist da der Mann der Stunde, der das da vertreten muss, ja. Und das war jetzt noch nicht so schlimm wie bei Jan Hus, weil heute auch Verbrennungen nicht mehr so üblich sind. Aber die Stimmung, die war so für mich so fühlbar, ja, dass man sozusagen aus ideologischen Gründen auch durchaus gefährdet ist, ja, wenn man so eine ganze Szene so gegen sich hat oder sowas. Ja, und das gerade in so einer Situation ist absolut wichtig, ist bei der Wahrheit zu bleiben und die Wahrheit zu vertreten und die Wahrheit zu suchen und sich nicht irritieren zu lassen von solchen mob-ähnlichen Zuständen. Ja. In meiner Studienzeit da gab es, ich hatte gerade angefangen zu studieren, da wurde die Hamburger Uni, wo ich gerade studierte im ersten Semester, die wurde bestreikt. Und Insbesondere der sogenannte Philo-Turm wurde besetzt und Audi Max, 3000 Studenten, die sich da für ausgesprochen haben, dass irgendwie der Muff von 1000 Jahren und so weiter da verschwand. Und da gab es eine Vorlesung, die Karl Friedrich von Weizsäcker hielt, die ich sehr geschätzt habe, weil er ein unglaubliches, war so eine Art Studium Generale, und der hat so alle Wissenschaften wunderbar eingeordnet. Es war eine Lust, dem zuzuhören, ja. Und dann war irgendwie so sein Auftritt wieder gefragt, ja. Es waren sehr viele Studenten da und die wollten von ihm wissen, wie er zu diesem Streik steht. Und er hat sich verleugnen lassen. Das fand ich schwach. Weil er hatte ein hohes Ansehen unter den Studenten. Und seine Aussage hätte viel bedeutet, ja. Das habe ich von einem seiner Assistenten erfahren. Ich habe ihm gesagt, der ist nicht krank, der sitzt zu Hause und wartet, bis der Sturm da dieser Studenten vorbei ist. In Berlin gab es so aufrechte Geister wie zum Beispiel Helmut Gollwitzer. Der hat sich klar positioniert, aber der hat auch russische Kriegsgefangenschaft hinter sich gebracht und seinen aufrechten Geist bewahrt bis zum Schluss. Ja. Also der hatte das Standing dafür. Ich spreche es nur an, der Zustand, dem einem das erleichtert, solche Situationen durchzustehen, das Feuer von allen Seiten sozusagen, das ist wirklich dieser Ort, von dem Tosan spricht. Ja? Der Ort jenseits von heiß und kalt. Natürlich ist es da heiß. Natürlich ist es da kalt. Natürlich ist man im Stress. Natürlich hat man alle möglichen Ängste und so weiter. Ja? Und doch gibt es da diesen Ort jenseits von heiß und kalt, wo man mit der inneren Wahrheit verbunden ist und aus dieser Verbindung die Kraft hat, wie der Meister sagt, für den, der im Samadhi sitzt, weht auch im Feuer noch ein frischer Wind. Ja? Also wenn man in diesen Situationen ist, wo von allen Seiten man in die Zange genommen wird oder wo man auf den Scheiterhaufen gezerrt werden soll oder sowas, oder wo man nur von seiner Beziehungspartnerin zur Rede gestellt wird, was man sich eigentlich gedacht hat bei dem und dem. Hier neulich im Lebensgarten gab es so eine Paarauseinandersetzung, wo die Partnerin auf dem Kopf ihres Partners ihre Finger zertrümmert hat, ja. Das tut man ja auch nicht gerne. Ne? Also da ging es auch irgendwie um starke Szenen und starke Auseinandersetzungen. Und was ich besonders schwierig finde, das sind beides Menschen, die sich stark einsetzen für gewaltfreies Kommunizieren. Ja? Mit einem Mal bist du in diesem Feuer drin, ja. Und wenn du dann nicht weißt, wie du da den frischen Wind dir zugänglich machen kannst und wie du da noch so einen Rest-Samadhi aufrechterhalten kannst, dann verbrennst du da gnadenlos. Ja? Also sie ist nach Wunsdorf gegangen, das ist hier Pendant zu Bremen-Ost oder sowas, ja, einfach um aus der Situation rauszukommen. Und er sitzt da jetzt mit seinen vier Kindern, alle klein, und ist auch nicht glücklich, ja. Und so als Gemeinschaft sind wir natürlich aufgerufen, irgendetwas zu unternehmen, um etwas zum Wohl dieser Familie beizutragen, ja. Also, wir können froh sein, dass wir Zen üben. Und manchmal hilft es ja wirklich, dass wir es schaffen, in solchen Konfliktsituationen dann, wenn es heiß wird, dann, wenn wir glauben, es wird unerträglich, dass wir dann an diesen Ort gehen, wo Hitze und Kälte nicht mehr den Geist beherrschen. Ja, das wünsche ich uns, wenn es hier ein bisschen heiß wird, die Tage, dass wir uns daran erinnern, dass es diesen Ort gibt und dass wir den jederzeit geistig aufsuchen können. Hi.
Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukka Sangha e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.